Et c'est de là que j'ai sauté par la fenêtre. Mais ma fille la plus jeune était tuée d'une balle venant de dehors. Quant à l'autre, l'aînée, elle a dû brûler vive.
In Oradour-sur-Glane ermordete die Waffen-SS am 10. Juni 1944 642 Menschen. Frauen und Kinder wurden in der Kirche eingeschlossen, Männer in Scheunen erschossen. Marguerite Ruffange überlebte als eine der wenigen das Massaker durch einen Sprung aus dem Kirchenfenster. In Folge 102 von Frankophil sprechen wir mit dem Historiker Peter Lieb über deutsche Besatzungspolitik in Frankreich, über Partisanenbekämpfung, Vergeltungslogik und die Frage, warum die Gewalt 1944 so brutal eskalierte. Oradour-sur-Glane, Tulle, die Kämpfe im Vercors, Razzien, Geiselerschießungen, Deportationen. Wenn wir heute über die deutsche Besatzung in Frankreich sprechen, dann geht es nicht nur um Paris, Vichy oder de Gaulle. Es geht auch um ein Frankreich der Dörfer, Wälder und Gebirge. Um Résistance, um deutsche Repression und um die Frage, wie aus Besatzung ein immer brutalerer Krieg gegen die eigene Logik des Rechts wird. Mein Gast in dieser Folge ist der Militärhistoriker Peter Lieb vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Er hat über die deutsche Besatzungspolitik und die sogenannte Partisanenbekämpfung in Frankreich 1943-44 promoviert. Schon dieser Begriff ist Teil des Problems. Die Deutschen sprachen in ihren Akten häufig von Banden oder Terroristen. Nicht neutral, sondern mit Absicht. Denn wer so bezeichnet wird, dem wird Legitimität abgesprochen und oft auch der Schutz, den das Kriegsvölkerrecht eigentlich bieten sollte. Mit Peter Lieb spreche ich darüber, warum die Gewalt in Frankreich vor allem nach der alliierten Landung im Juni 1944 eskalierte, welche Rolle Ostfront-Erfahrungen, Ideologie, Waffen-SS, Wehrmacht und regionale Befehlshaber spielten. Warum Massaker wie Oradour-sur-Glane nicht einfach als Ausnahme zu verstehen sind und warum die Résistance militärisch vielleicht begrenzter wirkte, politisch und moralisch aber zu einem Gründungsmythos des Nachkriegsfrankreichs wurde. Es geht also um Geschichte. Aber nicht nur, denn die Fragen, die in diesem Gespräch auftauchen, reichen bis in heutige Kriege hinein. Wer gilt als Kombattant? Wer als Terrorist? Was passiert, wenn eine Besatzungsmacht den Gegner kriminalisiert? Und warum führt brutale Repression oft nicht zu Sicherheit, sondern zu einer Spirale neuer Gewalt? Was hat Sie eigentlich ursprünglich an diesem Thema fasziniert?
Da spielen eigentlich drei Faktoren eine Rolle. Also erstens war damals, als ich studiert habe in München in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, ist damals die Wehrmachtsausstellung durch Deutschland getourt und besonders in München gab es ja dann große Diskussionen und die auch die Öffentlichkeit erreicht haben und das hat mich einfach damals interessiert und deswegen habe ich dieses Thema Wehrmacht hat mich dann interessiert, da wollte ich mehr darüber wissen. Dann der zweite Punkt war, dass ich 1997, 98 ein Jahr in Frankreich verbracht habe für ein Jahr Erasmus und da auch in Südfrankreich war. Ich war zwar in Paris, aber bin auch mit dem Fahrrad rumgefahren und habe da viel in Südfrankreich diese vielen Monumente gesehen für französische Widerstandskämpfer. Ich habe mir gedacht, da will ich auch mehr darüber wissen. Und letztlich noch ein dritter Punkt ist, dass mein Großvater selbst auch in Frankreich 1944 war, auch wenn ich den nicht mehr kennengelernt habe, der ist da gefallen. Aber so kamen dann eigentlich drei Interessen zusammen und so ist es Frankreich geworden.
Und wenn man das Ganze wissenschaftlich betrachtet und aus der Perspektive des Jahres 2026, was kann man da sagen? Wie gut ist dieser Teil des Krieges im Westen in Frankreich inzwischen historisch erforscht? Ist das Thema mittlerweile in allen Facetten entsprechend abgedeckt durch die Forschung?
Etwas ausgeforscht, sagt der Historiker oder die Historikerin, ist nie möglich. Es gibt immer wieder neue Fragestellungen. Jetzt beispielsweise, wenn ich nur mein Thema mir anschaue, das ging darum, um die deutsche Gewalt in Frankreich. Und da hat mich besonders die Fragestellung interessiert, Was sind das eigentlich für Faktoren, die da eine Rolle spielen für die Gewalt und welche militärischen Einheiten sind da besonders involviert in dieser Gewalt oder welche halten sich da eher zurück oder welche Institutionen, Unterschiede SS und Wehrmacht. Aber trotzdem auch ganz objektiv gesehen gibt es da noch viele Flecken, die noch erforscht werden müssen. Ich gebe jetzt mal zwei Beispiele, die mir da aufgefallen sind im Rahmen meiner Forschungen damals, die bis nach wie vor nicht beantwortet sind, ist die Frage der französischen Kollaborateure, und zwar im speziellen Fall der Agenten, weil viele oder eine Handvoll Agenten haben da überall für die Deutschen gearbeitet. Und wer waren diese Leute? Was hat die dazu motiviert? Ich habe da so Listen gesehen in Archiven mit diesen Agenten und die haben einige davon auch sehr jüdisch klingende Namen gehabt. Da habe ich mir zuerst gedacht, hoppala, was ist da los? Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ist es völlig klar, was da war. Die Deutschen, in dem Falle die Gestapo, hat die gefangen genommen und hat gesagt, ja, wenn ihr jetzt nicht für uns arbeitet, dann werdet ihr deportiert. Also das sieht man da ganzen Abgründe, menschlichen Abgründe, wie Leute da gezwungen werden, für die Seite mitzuarbeiten, für die sie gar nicht arbeiten wollen. Und schließlich noch andere Sachen, zum Beispiel auch Verbrechen der Resistance an deutschen Gefangenen. Also da gibt es noch viele Felder, von denen wir nichts wissen. Andere Felder sind sehr gut durchforscht, zum Beispiel die ganze Frage der Resistance und der ganzen Verbindungen untereinander. Aber da dies wieder hingegen, diese Frage, sind wir politisch bis heute sehr stark aufgeladen, welche Rolle welcher Teil der Resistance gespielt hat. Also es gibt da noch viele Felder und jede Generation stellt neue Fragen und neue Betrachtungsweisen an die Geschichte. Also insofern das Thema Frankreich, deutsche Besatzung in Frankreich wird auch weiterhin die Leute interessieren. Kommt immer wieder in Phasen sozusagen, solche Sachen.
Diese politische Komponente, die werden wir etwas später besprechen. Fangen wir vielleicht erstmal damit an, so ein bisschen die Begriffe zu klären für diese Diskussion. Und der zentrale Begriff in den Quellen, mit denen Sie gearbeitet haben, ist ja oft ja der Begriff der Bandenbekämpfung oder Partisanenbekämpfung. Was verstand denn die deutsche Militärführung darunter konkret, wenn wir auf das Feld in Frankreich schauen?
Die deutsche Führung verstand unter Bandenbekämpfung, was wir heute als Partisanenbekämpfung bezeichnen würden. Also die Bekämpfung des bewaffneten Widerstands, also den Untergrundkampf. Die Sache ist die aber, dass das Wort Partisan, was die Deutschen durchaus anfangs des Krieges auch benutzt haben, ist dann von deutscher Seite immer mehr in Verruf gekommen, besonders in der Sowjetunion, wo der Name Begriff Partisan selbst von den Aufständischen benutzt wurde und dadurch einen aus deutscher Sicht oder auch aus Sicht der Partisanen selbst einen heroischen Klang bekommen hat. Und letztlich ging es den Deutschen dadurch, mit anderen Begriffen den Gegner zu kriminalisieren. Also daher der Begriff Banden oder auch sehr häufig findet man in den deutschen Akten auch das Wort Terroristen. Also um sozusagen die Gegner sämtliche Legalität und Legitimität abzusprechen. Und das führt dann auch dazu, dass man auch in den Akten immer wieder findet oder auch in den Erzählungen, dass man eben den Gegner, das ist ein Gegner, der sich nicht ans Völkerrecht hält angeblich, das ist ein Gegner, der angeblich feige kämpft, der brutal kämpft. Ja, es geht um Kriminalisierung des Gegners und ihm das, und mir auch letztlich auch den Kombatantenstatus abzusprechen. Also, dass er nicht wie ein, als Gefangener nicht wie ein Soldat behandelt wird und damit den Schutz der Genfer Konvention genießen kann. Also, es geht darum, ihn außerhalb des Gesetzes zu stellen.
Also kein neutral militärischer Begriff sozusagen?
Nein, kein neutral militärischer Begriff. Man findet diesen Begriff Banden allerdings auch sogar später noch sogar in der frühen Bundeswehr oder auch so bis vor ein paar Jahrzehnten noch. Aber er ist natürlich politisch belastet, aber das zieht sich ja bis in die heutige Zeit hinein. Denkt man nur an Irak, Afghanistan, die Einsätze damals. Dort wurden auch die Aufständischen als Terroristen bezeichnet und es gibt ja immer den schönen Spruch, für die eine Seite ist einer ein Terrorist, für die anderen ist er ein Freiheitskämpfer und das ist eigentlich kommt immer häufig auf die Perspektive drauf an, die manchmal klarer ist, die manchmal deutlich verwischter ist und Widerstandskämpfer, die Französischen, die haben sich natürlich nicht als Bandenmitglied oder Bandenangehöriger bezeichnet oder als Terrorist, sondern die haben sich als Partisan oder Resistant, Widerstandskämpfer bezeichnet. Aber selbst da gibt es wieder Unterschiede, weil Partisan ist eher der Begriff für die kommunistischen Partisanen und Resistant eher für die gaullistischen. Also auch da sieht man, die Begrifflichkeit ist immer sehr entscheidend und da schwingt dann immer sehr viel Politik gleichzeitig mit.
Politik und das Thema Rechtsprechung, das Thema Völkerrecht, natürlich auch Kriegsvölkerrecht. Wir haben das ja auch in aktuellen Konflikten, wenn man ja, in die Ukraine schaut, in den Iran, Angriffe auf zivile Infrastruktur zum Beispiel oder andere Verstöße gegen das Völkerrecht. Wie sehr spielte das Thema Völkerrecht eigentlich damals eine Rolle auf beiden Seiten 1943, 1944?
Also das Völkerrecht, wir befinden uns zwar im Zweiten Weltkrieg in einem oder ja, dem größten und auch einem der totalitärsten Kriege überhaupt in der deutschen, nicht in der deutschen Geschichte, sondern sogar in der Menschheitsgeschichte. Aber dennoch, man muss mal sagen, der Zweite Weltkrieg zerfällt in verschiedene Kriege letztlich. Während in der Sowjetunion das Völkerrecht keine Rolle spielt, ist es im Westen doch anders. Also es gibt auf deutscher Seite im Jahr 1943 und nochmal 1944 große Diskussionen in der Rechtsabteilung der deutschen Militärverwaltung, ob die Aufständischen eigentlich als Kombattanten anerkannt werden sollen oder nicht. Und das Ganze wird dann auch völkerrechtlich begründet, dass es nicht so ist. Aber das ist eben eine größere Diskussion. Das ist ein Punkt, diese rechtliche Betrachtung. Das zweite ist aber auch rein nützliche Erwägung heraus. Also sprich, bringt es mir mehr, wenn ich den Gegner jetzt als Kombattant anerkenne oder nicht? Also bei den Deutschen war dann die Argumentation, rein militärisch könnte es uns vielleicht etwas bringen, weil wir dann, also sagen die moderaten Militärs, weil wir dann die Sache etwas entradikalisieren können. Aber andererseits, in Frankreich haben wir gleichzeitig eine legale Regierung aus deutscher Sicht. Das ist Vichy Frankreich. Und wir können jetzt nicht die Widerstandskämpfer als legale Kämpfer titulieren oder anerkennen, wenn wir gleichzeitig noch eine französische Regierung haben. Also das ist, da spielen dann eben verschiedene Überlegungen eine Rolle, aber das Völkerrecht spielt durchaus eine Rolle auf deutscher Seite noch, die Betrachtung. Anerkannt werden die dann aber erst als Kombattanten, die französischen Widerstandskämpfer, als eigentlich die Deutschen schon aus dem Land heraus sind. Also im August 1944 und dann endgültig im Oktober 1944. Aber das Völkerrecht spielt auch für die andere Seite eine wichtige Rolle. Das ist nicht nur auf Frankreich 1944 beschränkt, sondern das sieht man sehr häufig bei Aufstandsbewegungen. Es geht diesen Aufstandsbewegungen darum, möglichst auch zu einem bestimmten Zeitpunkt als legale Macht anerkannt zu werden. Sprich, auch ein Großteil der französischen Widerstandskämpfer möchten auch möglichst bald als legale Kämpfer anerkannt zu werden. Erstens, um bei Gefangenennahme nicht erschossen zu werden, und zweitens, weil sie denken, sie repräsentieren einen neuen legalen französischen Staat. Das führt da zum Beispiel dazu, gibt es viele Gegenden in Frankreich, gerade wo die von ehemaligen französischen Offizieren angeführt werden, dass die sich sehr bald uniformieren, unter einheitlicher militärischer Führung agieren, um den Deutschen dazu zu zwingen, dass sie als legale Kämpfer anerkannt werden. Aber es funktioniert dann eben erst kurz vor Abzug der Deutschen aus Frankreich.
Stichwort Uniform zum Beispiel. Wie unterscheiden denn am Ende die Deutschen in Frankreich zwischen ja, diesen legalen Kämpfern, den legalen Kombattanten, zwischen Zivilisten? Ja, und dann gibt es ja noch die sogenannten Freischärler.
Nach Haager Landkriegsordnung musste man ein klares, erkennbares, aus der Ferne ein erkennbares Abzeichen haben. Also wenn man schon keine Uniform hatte, haben sich die französischen Widerstandskämpfer so häufig mit einer Armbinde beholfen. Also sprich, das wurde dann auch über den rechten Oberarm drüber gezogen, meist in den Nationalfarben Rot, Weiß, Blau und darauf noch vielleicht möglicherweise noch ein Lothringerkreuz für die gaullistischen Widerstandskämpfer. Das ist allerdings nicht überall so, hängt dann sehr häufig eben von den regionalen Bedingungen ab, ob der regionale Widerstandskämpfer oder der Führer der französischen Widerstandskräfte vor Ort das eine Legalität anstrebt oder nicht. Aber dieses Armband ist sehr häufig dann eben die Ersatzuniform. Die sich allerdings auch wieder, und das beschweren sich die Deutschen häufig, ja, die tragen Armbänder, aber kurz vor dem Angriff würden sie es ablegen. Was genau dann passiert ist, kann man im Detail dann immer nicht sagen, wie es passiert ist, aber man kann sozusagen die Narrative auf beiden Seiten feststellen.
Sie haben ja gerade schon gesagt, im Osten spielte das Kriegsvölkerrecht im Grunde keine Rolle. Spielt denn dann am Ende 43, 44 die Erfahrung vieler Offiziere aus dem Krieg im Osten, die dann in den Westen nach Frankreich versetzt wurden, eine Rolle für das Vorgehen in Frankreich?
Das ist eine Frage, die war eine der Kernfragen von meiner Dissertation und ich muss auch sagen, die ist schwer zu beantworten. Da muss man natürlich schauen, an welchen Faktoren macht man das fest. Und es wird auch groß diskutiert. Ich weiß, kann da auf meinen Freund und Kollegen Carlo Gentile verweisen, der eine ähnliche Fragestellung hatte in seiner Arbeit zu Italien. Carlo Gentile hat gesagt oder sagt, dass der Einfluss aus dem Osten in seiner Untersuchung, wir kommen sonst zu sehr ähnlichen Ergebnissen, aber da unterscheiden wir uns, dass es eine relativ geringe Rolle spielt. Ich sage hingegen, bei mir ist schon festzustellen, dass häufig Einheiten, die aus dem Osten kommen, nach Frankreich verlegt werden, 1943, 1944, dort schon häufig härter vorgehen und auch undisziplinierter vorgehen als Einheiten, die die ganze Zeit in Frankreich sind oder frisch aufgestellt worden sind und dann nach Frankreich erst kommen. Aber das sind viele Faktoren, die dann eine Rolle spielen und da muss man sich immer den Einzelfall anschauen. Also da gibt es andere Faktoren auch noch, die da eine wichtige Rolle spielen.
Wenn wir bei den anderen Faktoren sind, welche Rolle spielt ja dann die etwas höhere militärische Führung, also nicht die militärische Führung in Berlin oder sogar Diktator Hitler, sondern tatsächlich die ja, regionale militärische Führung, der kommandierende General?
Ja, das ist, die befinden sich, das lässt sich für Anfang 1944 feststellen, die befinden sich so ein bisschen in so einer Zwickmühle drin. Die wissen ganz genau, ihre Hauptaufgabe wird es sein, eine alliierte Landung abzuwehren. Und daher wollen sie unbedingt Ruhe im Hinterland haben. Und keine Aufstände, französischen Aufstände im Hinterland haben. Einerseits kommen aus dem Führerhauptquartier immer wieder Forderungen für ein härteres Vorgehen. Und auch von der Truppe kommen Forderungen für ein härteres Vorgehen, weil die ersten Verluste haben. Die sagen, wir können uns hier nicht alles gefallen lassen. Und so stehen die da, gerade die Militärverwaltung mit dem General Stülpnagel, der dann auch später am 20. Juli beteiligt ist, die stehen also unter Druck von beiden Seiten, was sie machen wollen. Aber letztlich, gerade als dann die Landung beginnt, 1944 im Juni, kommt es ja so überall in Frankreich zu Aufständen und da gibt es so ein wirklich explosives Gemisch und da verstärken sich nochmal dann die ganzen Befehle von oben und von unten, sodass dann letztlich so eine Eigendynamik das Ganze dann auch entwickelt ab Sommer 1944 für wenige Wochen.
Wenn wir auf diese Eigendynamik schauen und auf das Hinterland, was Sie ja gerade schon erwähnt haben, Sie zeigen in Ihrer Untersuchung, dass der Kampf im Hinterland eben vor allem tatsächlich dann 1944 nach der Landung eskaliert, wenn ich es mal so bezeichne. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Faktoren für diese Gewaltsteigerung?
In der Forschung unterscheidet man immer sehr gerne zwischen intentionalen Faktoren und situativen Faktoren. Also sprich, was kommt aus der Situation heraus, Gewalt? Beispielsweise ein deutscher Konvoi wird angeschossen und kommt zu Verlusten und dann gehen die Deutschen ins nächste Dorf und nehmen Geiseln, erschießen vielleicht auch Leute oder nehmen sie mit. Das sind also situative Faktoren. Allerdings sind die schon entsprechend aufgeladen durch intentionale Faktoren. Also sprich, schon ein Verständnis der Deutschen, wir sind hier die reguläre Armee, wir sind die Besatzer, der Besetzte hat kein Recht, sich gegen uns zu erheben. Wichtige Faktoren sind dabei auch für das Verhalten der deutschen Truppe, neben den vorher den Osterfahrungen, was wir kurz diskutiert haben, sind auch die Ideologisierung, das ist der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, also sprich, man ist klar erkennbar, dass Einheiten der Waffen-SS deutlich brutaler vorgehen als Wehrmachtseinheiten. Aber auch Fragen wie die Länge des Einsatzes im Partisanenkampf, das konnte ich sehr schön an einer Division nachweisen, die in den französischen Alpen ist, die ursprünglich sehr moderat vorgeht und dann immer wieder durch die Wochen und Monate, in dem Fall sogar monatelangen Kämpfe, dann doch auch zum Schluss zu radikalen Mitteln greift. Also das sind dann so diese Faktoren, also Osterfahrung, Indoktrination, Erfahrung im Partisanenkampf und dann noch sehr häufig auch das Verständnis als Eliteeinheit. Also es ist auch so eine Erkenntnis, Panzerdivisionen, wenn die im Einsatz sind, Fallschirmjäger vor allen Dingen auch, die sich als Elite fühlen, die gehen auch immer härter vor als durchschnittliche Infanterieverbände der Wehrmacht, die ja kein so ein Elitebewusstsein haben.
Und welche Verbindung oder welche Rolle spielt dann die Verbindung von Frontkrieg und Partisanenkrieg im Hinterland? Also wenn die Soldaten möglicherweise feststellen, die militärische Lage entwickelt sich nicht zu unseren Gunsten durch die Landung in der Normandie.
Da muss man auch wieder einzelne Phasen unterscheiden, aber man sieht, dass sie dann doch sehr häufig unterscheiden können, ob diese Truppen, ob sie im Hinterland kämpfen oder an der Front. Klassisches Beispiel ist die 2. SS-Panzerdivision, das Reich, die Anfang Mitte Juni 1944 innerhalb weniger Tage ungefähr 1500 Zivilisten ermordet mit dem größten Massaker in bekannten Massaker in Oradour-sur-Glane oder sagen, lass uns mal insgesamt 1000 bis 1500 Zivilisten innerhalb weniger Tage in einem Blutmarsch sozusagen an die Normandie-Front marschiert. Aber als diese Division selbst an der Front ist, könnte man ja denken, jetzt fangen sie an, vielleicht amerikanische Kriegsgefangene zu erschießen. Das passiert dann eben nicht. Oder dass sie auch dann an der Front vielleicht in Frontnähe irgendwelche Häuser abbrennt und Bauernhöfe in der Normandie zerstört und die dortige Zivilbevölkerung massakriert. Das ist dann nicht der Fall. Also die können dann sehr häufig unterscheiden, solange die Front klar ist. Und beim Rückzug allerdings, da wird es dann auch wieder schwierig, weil beim Rückzug im August 1944, das verschwimmt dann sozusagen die Front und das Hinterland. Die deutschen Truppen werden beschossen auf ihrem Rückzug von französischen Widerstandskämpfern und da kommt es dann auch nochmal sehr häufig zu einer Gewaltexplosion während dieser Wochen des Rückzugs.
Das ist ja ganz spannend, wenn Sie sagen, gerade diese Einheit, die in Oradour-sur-Glane gewütet hat, war dann in der Normandie, hat sich dann stärker an das Völkerrecht oder Kriegsvölkerrecht gehalten. Welche Gründe gab es dann für diese Massaker, also Oradour-sur-Glane oder Tulle ist ja ein weiteres Beispiel?
Da spielt also die vorher von mir schon bereits angesprochene Ideologie eine wichtige Rolle aus meiner Sicht. Die Forschung streitet sich, inwieweit da der Divisionskommandeur Heinz Lammerding, der nach dem Krieg dann auch noch erfolgreicher Bauunternehmer in Düsseldorf ist, da streitet sich so die Forschung darum, welche Rolle er gespielt hat. Ich bin eher der Meinung, dass Lammerding, der zwar auch schon einen Lebenslauf hat, der auch sehr einschlägig ist, er war Chef des Stabes bei der Bandenbekämpfung im Osten. Allerdings glaube ich jetzt persönlich nicht, dass er die Vernichtung von Oradour befohlen hat. Ich gehe eher davon aus, dass das aus einer Reaktion eines Bataillonskommandeurs herausgeht, dass diese Gewalt eher von der Truppe kommt. Man sieht auch, selbst wenn man sich eben diese berüchtigte Division Das Reich anschaut, mit ungefähr 20.000 Soldaten, auch da sieht man wieder ganz große Unterschiede in den einzelnen Bataillonen und Kompanien. Da gibt es Kompanien und Bataillone, die immer wieder auffällig sind, die Zivilisten massenweise erschießen. Und dann gibt es wieder andere Kompanien und Bataillone, wo man wenig bis gar nichts findet. Also deswegen gehe ich davon aus, dass diese Gewalt eigentlich von der Truppe kommt, aber von oben sanktioniert wird durch entsprechende Befehle und bei zu starker Überschreitung der Kompetenzen oder auch beim Begehen von Verbrechen müssen die keinerlei rechtlichen Konsequenzen durch ein Kriegsgericht von der eigenen Truppe befürchten. Also das ist auch ganz klar.
Das heißt, es reichen ganz wenige Soldaten, um so einen Gewaltexzess auszulösen?
Also man merkt immer wieder in der Forschung, gibt es auch für Italien, gleiches Phänomen im Übrigen, da sind es auch zwei Divisionen, Reichsführer SS, auch eine SS-Division und die Fallschirmpanzerdivision Hermann Göring, die da für einen Großteil der toten Zivilisten verantwortlich ist in Italien. Also man merkt immer wieder, es gibt immer gewisse Personen, wo die auftreten, dort passieren größere Massaker. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass der ganze Rest sich moderat verhalten hat, da muss man immer ganz genau hinschauen. Aber es ist auffällig, dass gewisse Leute, wo die auftauchen, gibt es immer Blutbad. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Westen 1944 General Mohnke, ein SS-General, der ist bereits 1940 involviert in Verbrechen an britischen Kriegsgefangenen. Der ist 1944 an der Erschießung kanadischer Gefangener in der Normandie beteiligt und dann später in der Ardennenoffensive an der Erschießung amerikanischer Kriegsgefangener. Also wo Mohnke auftaucht, dort ist sozusagen geschehen immer sehr schnell Kriegsverbrechen und das lässt sich auch bei anderen Leuten dann sehr häufig feststellen.
Spielte denn eigentlich die Besatzungspolitik da auch eine Rolle? Also haben die Soldaten auch reagiert auf eine vollzogene und womöglich radikalisierte Besatzungspolitik gegenüber den Zivilisten? Spielte das eine Rolle?
Ja, das spielt schon eine gewisse Rolle und zwar, dass sich da auch so eine gewisse Frustration aufbaut bei den Deutschen. Zunächst gilt ja Frankreich als relativ ruhige Besatzungsgebiet. Gerade im Vergleich zur Sowjetunion, da heißt dann öfters, die deutschen Besatzungssoldaten in Frankreich, die machen Badeurlaub, während an der Ostfront gekämpft wird. Letztlich auch bis 1943, 44 ist das Leben in Frankreich vergleichsweise ruhig. Und man merkt dann immer wieder, kriegt man auch aus persönlichen Zeugnissen der Soldaten, auch nicht nur in der Sowjetunion, auch im Deutschen Reich mit dem Luftkrieg, ist der Krieg wieder, ist so richtig in Deutschland auch angekommen. Einige der Soldaten sind da auch die Familien sind ausgebombt und wie es damals geheißen hat. Und so staut sich da eine gewisse Frustration auch bei den Leuten auf und gleichzeitig auch die Besatzungspolitik, die sich selbst radikalisiert auf deutscher Seite, die sorgt dann in der Tat auch dafür, dass dann die Hemmschranken einfach leichter fallen.
Lässt sich denn die Zahl der Opfer dieser deutschen Partisanenbekämpfung in Anführungsstrichen heute mittlerweile seriös beziffern, wenn man jetzt gerade auf die Monate schaut zwischen Juni und September 1944, also nach der Landung in der Normandie?
Ja, also das sind für die Partisanenbekämpfung selbst, sind es in der Tat die heißen, und Anführungszeichen heißen Monate. Und dort kann man so ungefähr davon sprechen, um die 15.000 plus minus 1.000, geht allerdings auch auf Schätzungen, muss man da zurückgehen, wovon ungefähr 2/3 Widerstandskämpfer sind und 1/3 Zivilisten, grob gesprochen. Allerdings muss man, da gibt es jetzt dazu noch wichtige Einschränkungen. Das ist das, verglichen jetzt gerade mit der Sowjetunion oder sowas, hört sich das jetzt gar nicht mal so viel an. Das sind natürlich in heutigen Dimensionen natürlich unglaubliche Opferzahlen, aber jetzt im Zweiten Weltkrieg jetzt gar nicht so hoch. Aber man darf nie vergessen, ein Großteil der deutschen Repressalmaßnahmen oder Repressionen wird eigentlich sozusagen ausgelagert. Die Deutschen beginnen ab 1940 und dann verstärkt ab 1942 Widerstandskämpfer ins Reich zu deportieren, zum Arbeitseinsatz oder auch in die Konzentrationslager. Und dort kommen ungefähr 2/3 der Leute um, Großteil davon in den letzten Kriegsmonaten und Kriegswochen wegen schlechter Versorgung, aber auch bereits vorher. Und dort kommen wir dann auf Zahlen von mehreren 10.000. Die Opfergruppe, die wir am besten beziffern können, das sind die ermordeten Juden in Frankreich, die auch man zum Teil auch in diese Widerstandsbekämpfung mit einbeziehen muss. Aus dem Grunde, weil die Judendeportationen zu Beginn damit begründet wurden, um den französischen Widerstand 1941, als die ersten Attentate gibt, um den Widerstand zu schwächen. Also das war natürlich ein Hilfsargument, um sozusagen das Ganze zu legitimieren, aber letztlich sieht man da auch die Verbindung, die sich da zwischen Holocaust und Judenvernichtung auch in Frankreich zeigt. Zwar in viel stärkerem Maße in der Sowjetunion, aber auch in Frankreich ist da die Logik ziemlich ähnlich, 1941, 1942.
Sie haben jetzt gerade von der Repression gesprochen. Wenn wir vom Alltag der Repression sprechen, wie sah denn die Widerstandsbekämpfung konkret aus, wenn man das mal versucht durchzudeklinieren, von der ersten Verdächtigung bis hin zu einer Aktion? Kann man das irgendwie ja global zusammenfassen?
Ja, da gab es ganz verschiedene Formen. Ich gehe jetzt mal so von der klassischen Form 1944 aus. Da muss man auch wieder unterscheiden, ist es in der Stadt oder auf dem Land? Aber eigentlich ist auf dem Land die Gewalt Welle ist, geht über das Land deutlich stärker als durch die französischen Städte. Und, aber auch auf dem Land muss man wieder schauen, da gibt es Gegenden von Frankreich, da bleibt es bis zum Schluss ruhig. Und Gegenden, wo absolute Hochburgen sind der Resistance, gerade in den Alpen oder im Massiv Central. Also gehen wir davon aus, die Deutschen haben ein sehr effektives Nachrichtennetz. Und zwar ist dafür nicht die Wehrmacht verantwortlich, sondern die Sicherheitspolizei und der SD. Kurz, in Deutschland hätte man gesagt, die Gestapo, mehr oder minder haben die gleichen Verantwortungen. Die haben ein sehr gutes Informantennetz. Das, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, ein großer weißer Fleck noch, Forschungsfleck noch in der Besatzungszeit. Aber die haben da ein Netz, ich habe da mal ein Zitat gefunden von einem ehemaligen SD-Mann, habe ich in einem Londoner Archiv gefunden, in einem Verhör von den Briten, der gesagt, ja, wir haben eigentlich immer Agenten gefunden, weil wir einfach besser gezahlt haben. Sehr häufig wissen die Deutschen daher, wenn sie sie haben ja ein Agentennetz und dann gibt es einen definierten, sagen wir, eine Hochburg der Partisanen, die jetzt mehrere Dörfer umfasst und dann wird dort militärisch die Wehrmacht geht in diese Dörfer rein, sehr häufig begleitet von einem Offizier der Sicherheitspolizei und des SD, also von der Gestapo, der sehr gut weiß, wer vor Ort eigentlich in diesen Dörfern von der Bevölkerung die Resistance vorher unterstützt hat und wer nicht. Und so gibt es dann alle möglichen Spielarten, ich nenne sie nur Spielarten, hört sich jetzt blöd an, aber verschiedene Optionen, was dann passiert. Es kann sein, dass die deutsche Truppe danach friedlich abzieht, wenn sie nichts gefunden hat. Es kann sein, dass sie einige Leute mitnimmt als Geiseln. Es kann sein, dass sie im Extremfall aber auch Geiseln erschießt oder wie im Fall von Oradour-sur-Glane sogar eine ganze Ortschaft vernichtet.
Kurze Nachfrage, wenn Sie sagen, nichts findet, da meinen Sie Hausdurchsuchungen bei den Hausdurchsuchungen?
Ja, Hausdurchsuchungen, genau, richtig. Gut, also genau, wenn die in ein Dorf reinkommen, gibt es auch ein ganz klares Prozedere. Das Dorf wird sozusagen abgeschlossen von Truppen, das wird umstellt, dass keiner nach innen gehen kann und keiner nach außen gehen kann. Und dann geht ein Trupp, deutscher Trupp oder mehrere Soldaten gehen rein und fangen an mit Hausdurchsuchungen. Da werden meist die Zivilbevölkerung wird auf dem Dorfplatz versammelt oder auch in irgendwelche Scheunen oder sowas gesperrt und dann werden die einzelnen Häuser durchsucht. Häufiger auch in Kooperation mit französischen Kollaborateuren, die da eben auch dabei sind. Das ist nicht immer der Fall, aber dass da Kollaborateure oder auch man einen guten Nachrichtendienst hat, aber normalerweise läuft es so ab und dann kann eben alles Mögliche passieren. Und wenn es dann in deutschen Quellen, aber die sind dann auch immer schwer zu sagen, ob das dann auch stimmt, wenn es zu einem Blutbad danach kommt, heißt dann immer, ja, es wurde Munition gefunden. Ob das auch wirklich immer so ist, weiß man nicht. Da ist immer sozusagen Aussage gegen Aussage. Aber als Resultat, wenn es zu einem Massaker auch immer kommt, die Deutschen versuchen sich dann im Nachhinein zumindest in ihren eigenen Quellen auch immer zu rechtfertigen, warum das so passiert ist.
Sie haben gesagt, es gibt da im Moment noch, bis heute noch einen weißen Fleck in der Forschung bei diesem Thema. Aber wie eng war denn die Zusammenarbeit mit der französischen Polizei und den ja, kollaboratistischen Milizen bei der Fahndung nach Résistance-Anhängern?
Die französische Polizei ist essentiell. Und zwar für das deutsche Verständnis ist es so, die Wehrmacht, dass die eingesetzt wird, soll erst als letztes Mittel kommen. Eigentlich ist es so, die Deutschen wollen, dass die Franzosen selbst für die Sicherheit oder für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zuständig sind. Und deswegen lange Jahre kollaboriert auch die Polizei mit den französischen Polizei mit den deutschen Besatzern. Hintergrund ist, die haben ein ähnliches Feindbild, das sind die Kommunisten oder auch die Juden. So arbeitet die französische Polizei lange Zeit mehr oder minder reibungslos in deutschen Diensten. Das verschlechtert sich dann aber ab dem Jahr 1942 und vor allen Dingen 1943, als man sieht, die deutsche Besatzung wird immer härter und andererseits sind die Deutschen dabei, den Krieg zu verlieren. In dem Maße, wo sich die deutsche Besatzung radikalisiert, radikalisiert sich auch die französische Politik. Also sprich die Politik von Vichy, dem Kollaborationsregime. Und da kommen immer radikalere Politiker an die Macht und gleichzeitig auch der ganze Polizeiapparat, der dann als unzuverlässig gilt, wird ersetzt durch paramilitärische Verbände, allen voran die bekannte französische Miliz, die dann 1944 eigentlich so durch die letzten Verbündeten sind im deutschen Kampf gegen die Résistance.
Wie, wenn Sie dann in die Quellen schauen, wie sprechen am Ende die Täter selbst über ihr Vorgehen? Also wenn wir über die Repression sprechen, ist das eher ein ja, technisches, ideologisches oder defensives Verständnis von dem, was man da gemacht hat, entgegen des Kriegsvölkerrechts?
Das ist immer alles sehr verschleiert. Da muss man immer, um zu verstehen, was da genau passiert ist, muss man immer die Quellen gegeneinander legen. Deutsche Quellen und französische Quellen. Häufig hat man vielleicht sogar auch noch alliierte Quellen, Nachkriegsuntersuchungen. Weil wenn man allein auf die deutschen Quellen, da ist die verschleiern wahnsinnig viel. Da ist dann alles, egal ob Zivilist oder wirklicher Widerstandskämpfer, da heißt es einfach, klassische Meldung ist, in der Ortschaft XY wurden Waffen und Munition gefunden, Ortschaft wurde abgebrannt und auf der Flucht 50 Bandenmitglieder erschossen. Und das ist eine klassische Meldung, die man dann aber mit anderen Quellen dann auch anschauen kann, was da eigentlich dann wirklich passiert ist.
Mit anderen Quellen, gibt es denn dann tatsächlich auf französischer Seite Quellen, die dann bestätigen oder eben nicht bestätigen, dass da Munition gefunden wurde?
Das ist also die verlässlichsten Quellen, was das betrifft, sind häufig die französischen Untersuchungen aus der Nachkriegszeit. Da muss man sagen, die haben da wirklich sehr genau untersucht, eigentlich auch vergleichsweise objektiv, die auch dann damals schon unterschieden haben, wie ich sehr gut feststellen konnte, auch bei den deutschen Tätern da auch schon klare Unterschiede machen. Also nicht sagen, alle Deutschen waren verbrecherisch, die machen da durchaus auch schon Unterschiede. Aber gerade dieses Munition wurde gefunden, das ist für die Résistance, ist es auch eine gefährliche Sache immer gewesen. Wenn die in einem Ort waren und der Ort hat sie unterstützt, dann kommen die Deutschen und die Résistance zieht ab und lässt sozusagen die Ortschaft schutzlos den Deutschen vor den Deutschen zurück. Dann gibt es natürlich Anschuldigungen der Bevölkerung, Ah, ihr Resistance, ihr habt es vorher uns gebraucht für eure Versorgung, aber jetzt lässt er uns einfach schutzlos vor den Deutschen zurück. Deswegen, die Resistance gibt dann auch immer sehr häufig, auch im Nahen Krieg, geben sie dann immer auch nicht so häufig, nur schwer zu, dass dann irgendwas, dass sie vielleicht da vorher auch selber Munition gelagert hatten oder deutsche Soldaten überfallen hatten. Also da muss man sich alle Seiten dann anschauen, dass man das einigermaßen neutral herausfinden kann. Es ist eine schwierige Sache. Man kommt sich da manchmal eher so vor wie ein Kriminalist als und weniger als Historiker.
Aber die Historiker haben natürlich die Bedeutung der Resistance untersucht. In Frankreich ist die Resistance ja ein Gründungsmythos der Republik, gerade für Charles de Gaulle. Für jeden französischen Präsidenten gehört der 18. Juni, also der Aufruf von Charles de Gaulle aus London zu den Musterminen im Jahr. Aber militärhistorisch wurde die Bedeutung der Resistance ja lange Zeit kontrovers diskutiert. Was würden Sie sagen, militärisch? Wie lautet Ihr Befund da für das Jahr 1943, 44 und dann vor allem nach der Landung in der Normandie Anfang Juni? Welche Bedeutung hatte die Resistance tatsächlich am Ende für den Kriegsverlauf?
Die Resistance hatte jetzt, platt gesagt, militärisch ihre Leistungen oder ihre Erfolge waren beschränkt. Es gab Gegenden in Frankreich, wo sie durchaus es geschafft hat, sozusagen die Gebiete selbst zu befreien, gerade in den französischen Alpengegenden und auch im Massiv Central. Da gibt es auch Gegenden, wo die Deutschen schon kurz vor dem allgemeinen Abzug eigentlich nicht mehr die Kontrolle haben. Aber letztlich ist Frankreich, und das muss man ganz klar sagen, von außen befreit worden. Von den Alliierten, von den Amerikanern, von den Briten, von den Kanadiern und auch von den französischen Truppen, den regulären französischen Truppen, die dann ab vor allen Dingen in Südfrankreich im August 1944 landen. Die Bedeutung der Resistance liegt weniger im militärischen Bereich 1944 als vielmehr im moralischen und im politischen Bereich. Das ist, man muss es ein bisschen vergleichen wie der deutsche Widerstand gegen den Nationalsozialismus, der auch eine moralische Grundlage gegeben hat in der Nachkriegszeit, dass es auch ein anderes Deutschland gegeben hat. So ist es auch bei der Resistance, dass sie doch auch gezeigt hat, es gab ein anderes Frankreich. Die Resistance war zahlenmäßig nicht sonderlich groß. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist bei den meisten Besatzungen und Widerstandsbewegungen, die sind meistens zahlenmäßig sehr klein. Das ist auch so ein historisches Phänomen, was man immer wieder sieht. Aber eben, es gab diese Leute, die gezeigt haben, es gibt ein Frankreich der republikanischen Werte, das sich nicht den deutschen und nicht den nationalsozialistischen Anforderungen da unterworfen hat. Und so ist die Resistance auch nach 1945 der große Mythos geworden, der auch politisch wichtig war, um dieses total gespaltene Land, was eine Erbe war, auch bereits aus der Vorkriegszeit, um das wieder einigermaßen zusammenzuführen. Und Charles de Gaulle hat es versucht, ja, diesen Mythos auch entsprechend für sich zu nutzen. Aber er war da nicht der Einzige. Die Kommunisten haben es genauso versucht, ja, um dieses Land in irgendeiner Form da wieder zusammenzuführen. Und ging dann sogar so weit, dass man dann auch versucht hat, Vichy, also die Regierung, die mit den Deutschen kollabiert hat, dann auch noch mit einzubeziehen, zu sagen, ja, das war der Schild, um das Schlimmste sozusagen abzuwenden. Und die Resistance, wir waren das Schwert. In Frankreich sieht man das Gleiche, was man immer wieder mit Widerstandsbewegungen sieht, das ist Mythos und Politik spielen alle wichtige Rolle und die sehr häufig zur Legitimierung von ja, politischen Zielen notwendig sind und die aus der damaligen Zeit auch total verständlich sind, warum man das auch so versucht hat auf französischer Seite. Und Frankreich wäre sonst möglicherweise, stand kurz vor dem Bürgerkrieg 1944, ich bin sogar ein Historiker, der sagt, in Frankreich gab es einen Bürgerkrieg 1944, aber dieses Land musste halt dann auch einen Weg nach vorne finden und Charles de Gaulle hat da durchaus eine wichtige Rolle gespielt, aber auf Kosten eines Mythos, sage ich jetzt mal.
Gab es denn einen Einfluss auf die Moral der deutschen Truppen durch die Resistance? Also wir haben das ja in aktuellen Kriegen häufig, wenn man in die Ukraine zum Beispiel schaut, dass Russland da versucht, ja, die Zivilbevölkerung durch Bombenangriffe mürbe zu machen. Gab es diesen Versuch von der Resistance auch oder beziehungsweise hat die deutsche Wehrmacht, hat die Waffen-SS das entsprechend empfunden oder waren das nur einzelne Nadelstiche, die am Ende keiner größeren Erwähnung wert waren?
Ja, das ist, also für die Deutschen sind es letztlich Nadelstiche, die allerdings massive Konsequenzen haben konnten für die betroffene Bevölkerung. Und für die Deutschen ist letztlich die Resistance ein militärisch gesehen ein Ärgernis, aber eigentlich militärisch eben, wie gesagt, stand ganz klar im Fokus immer die Landung der Alliierten und die Abwehr dieser Landung. Man muss vielleicht aber bei der Resistance selber auch nochmal unterscheiden. Wie wollten die eigentlich versuchen, die Deutschen mürbe zu machen? Das gab da natürlich durchaus Pläne, oder das ist ja auch das Ziel einer jeden Aufstandsbewegung. Da haben die unterschiedlichen französischen Widerstandsbewegungen unterschiedliche Wege gehabt. Also die Gaullisten und auch die ehemaligen Militärs, die haben auf Professionalisierung gesetzt und wollten eher warten mit dem Zuschlagen gegen die deutschen Besatzer, bis die Alliierten landen und dann in Abstimmung mit den Alliierten sozusagen ihre Aktionen durchführen. Auch aus Angst aus deutschen Repressalmaßnahmen. Während die Kommunisten aus anderen Gründen, die wollten sofort zuschlagen, die Action immediat hieß es damals, also sofort zuschlagen, auch mit dem Hintergrund, in der Hoffnung, die Deutschen würden dann zu Repressalmaßnahmen greifen und das Ganze würde dann eine Eskalationsspirale sich entwickeln, die Kluft zwischen den deutschen Besatzern und der französischen Bevölkerung immer weiter auseinandertreiben wird. Letztlich haben sich die Kommunisten auch durchgesetzt, dass auch Gaullisten gezwungen worden sind, diese Aktion immediat durchzuführen. Und das ist bis heute ein heiß kontroverses Thema. Ich weiß noch, wo ich auf vielen Tagungen in Frankreich immer war. Das ist war immer wieder ein Punkt, wo darüber diskutiert wurde, was war da jetzt eigentlich moralisch vertretbar, was war militärisch vertretbar, Aktion immediat, oder hätte man dann nicht doch lieber warten sollen. Hat allerdings dazu geführt, dass damals die Kommunisten gerade nach der Befreiung eine hohe Glaubwürdigkeit gehabt haben, weil sie als entschiedensten und am frühesten schon gegen die Deutschen vorgegangen sind und sich dann sozusagen als die Speerspitze des französischen Widerstandes darstellen konnten. Und nicht umsonst haben die Kommunisten auch dann in den ersten Wahlen direkt nach der Nachkriegszeit ihre höchsten Ergebnisse mit über 25% eingefahren.
Apropos abwarten und militärisch professionell zuschlagen, wie stark war denn oder war überhaupt die Resistance in die alliierte Operationsplanung einbezogen?
Ja, die Alliierten hatten da sehr große Vorbehalte gegenüber der Resistance. Und zwar einerseits haben sie das militärische Potenzial gesagt, ist nicht sonderlich hoch. Da gab es zwar auch wieder Unterschiede bei den Alliierten, also zum Beispiel der Oberbefehlshaber Eisenhower. Man hätte die Resistance ganz gerne ein bisschen mehr eingebaut, aber beispielsweise der Brite Montgomery war strikt dagegen. Und zwar eben militärisch wurde sie als nicht besonders effektiv gesehen und politisch sehr verdächtig. Also muss ich vorstellen, die Resistance, haben wir mehrmals bereits besprochen, ist ja nicht politisch in eine Richtung ausgerichtet, sondern gibt es verschiedene Strömungen drinnen, hauptsächlich Gaullisten und Kommunisten, und das ist alles sehr verdächtig und sehr fragil, und mit diesen ganzen Leuten zu operieren, das braucht viel Fingerspitzengefühl letztlich aus Sicht der Alliierten, ohne dass man da groß militärischen Kapital draus schlagen kann. Nichtsdestotrotz, die Alliierten sehen dieses Problem und versuchen schon mit Waffenabwürfen die Resistance zu unterstützen. Sie sind auch sehr auf das Nachrichtennetzwerk der Resistance, auf das greifen sie sehr gerne zurück, die Alliierten. Und gleichzeitig entsenden sie Offiziere, meistens in die Provinz, die dort die Resistancekämpfer militärisch ausbilden sollen, aber gleichzeitig auch diese ganzen politisch sozusagen ein bisschen monitoren sollen und schauen sollen, dass da nicht aus ihrer Sicht zu wilde Machenschaften gemacht werden, weil immer wieder im Hintergrund schwingt immer wieder mit die Angst vor einer kommunistischen Machtübernahme und eines französischen Bürgerkrieges.
Wenn wir dann auf das Ende des Krieges schauen und nochmal uns vergegenwärtigen, diese brutale Repressionspolitik der Deutschen über die Jahre und die immer härter geworden ist. Spielte das auch eine Rolle nachher, wie die Franzosen mit den deutschen Soldaten bei der Befreiung ihres Landes umgegangen sind?
Ja, diese Erfahrung der immer härter werdenden Besatzung spielt in der Tat eine wichtige Rolle für französische Gegenreaktionen. Also, dass die deutschen Gefangenen, die Resistance gemacht hat, die sind sehr häufig dann auch erschossen worden. Es gibt da massenweise aber auch Gegenbefehle, dass man das nicht machen soll, sonst ergeben sich die Deutschen überhaupt nicht. Aber es ist natürlich auch schwer vermitteln gewesen, diesen Resistancekämpfern, ja, wenn ihr gefangen genommen werdet, dann werdet ihr von den Deutschen erschossen, und wenn ihr deutsche Gefangene macht, dann solltet ihr die bitte ordentlich behandeln. Also das ist auch irgendwie verständlich. Aber dieses Land erlebt dann, weil es eben so innerlich gespalten ist, erlebt es da im Sommer 1944 neben dieser Freude über diese Befreiung von der deutschen Besatzung, in dieser überschwänglichen Freude, die man da sieht, diese Bilder im August 1944, erlebt es aber gleichzeitig auch noch eine Abrechnung mit ehemaligen Kollaborateuren oder auch anderen privaten mehr oder minder Abrechnungen. Auch wenn es nie diese, um diese ganze Epuration heißt es ja, die Säuberung, nie dieses Ausmaß erreicht hat, wie es danach im Krieg häufig von rechter oder rechtsextremer Seite dann behauptet wurde, dass da 100.000 Franzosen erschossen worden wären. Das stimmt alles nicht. Aber es gibt da schon diese kahlgeschorenen Frauen, 20.000 geht man davon aus, die da durch die Straßen getrieben wurden, als die sich vorher mit deutschen Besatzern eingelassen haben. Auch später die deutschen Gefangenen, die dann von der französischen Armee dann auch, regulären französischen Armee dann 1944, 45 gefangen genommen werden, die haben auch kein allzu leichtes Schicksal. Also da spielt sich viel Wut bei den Franzosen auf die deutsche Besatzung, lässt man da finden. Diese ganze Besatzung hat dann längere Spuren nach sich gezogen, die dann allerdings, und das ist auch ein Verdienst der Nachkriegspolitik von symbolisch jetzt von Adenauer und de Gaulle, die dann doch für eine französische Aussöhnung da gesorgt haben, dann in den 50er und 60er Jahren.
Sie haben gerade gesagt, das kann man den Resistancekämpfern ja, oder konnte man den Resistancekämpfern ja schwer vermitteln, ne? Wenn sie selbst gefangen genommen wurden, dann wurden sie erschossen von den Deutschen und jetzt sollen sie die deutschen Soldaten korrekt behandeln. Wie groß war denn die Gefahr für einen Resistancekämpfer, wenn er von deutschen Einheiten, also wahrscheinlich muss man dann ja einen Unterschied machen zwischen normalen, in Anführungsstrichen normalen Wehrmachtseinheiten und Waffen-SS-Einheiten, wenn Resistancekämpfer diesen Einheiten in die Hände gefallen sind?
Also die Resistancekämpfer, da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, Resistancekämpfer, die hatten immer schlechte, also gerade wenn sie mit Waffe in der Hand angetroffen worden sind, dann war es eigentlich fast egal, ob sie von der Waffen-SS oder von der Wehrmacht gefangen genommen worden sind. Dann wurden die sofort erschossen. Wenn sie Glück gehabt haben, wurden sie dann noch als sozusagen rechtlose Menschen kamen sie in Gefängnisse oder wurden dann nach Deutschland deportiert. Also die Unterschiede zwischen Wehrmacht und Waffen-SS zeigt sich weniger oder kaum in der Behandlung der gefangenen Resistanz. Das zeigt sich eher im Verhalten gegenüber der französischen Zivilbevölkerung, die jetzt da, ob man die als verdächtig mit deportiert oder gar erschießt oder nicht. Aber für den französischen Widerstandskämpfer, gerade mit Waffe in der Hand, der wusste sehr wohl, auf was er sich einlässt. Das ist auch ganz klar. Also die haben die Hoffnung gehabt, dass sie irgendwann mal vielleicht als Kombattanten anerkannt werden, aber die Wahrscheinlichkeit, Gefangennahme zu überleben, war dann doch recht gering.
Und wann hat man die Gefangennahme überlebt, wenn man eben keine Waffe in der Hand hat und nur als, in Anführungsstrichen, nur als Unterstützer galt, oder?
Also, ja, richtig, ja, da war es dann wieder schwieriger. Da ging es dann in der Tat häufig davon ab, von wem man gefangen genommen wurde, unter welchen Umständen auch. Und die sind dann häufig dann auch in die Gefängnis von der SIPO, also von der Gestapo gekommen. Und da wurde dann gefoltert und versucht dann nochmal Informationen rauszupressen. Da muss man auch vielleicht sagen, auch umso eher die Deutschen vermutet haben, dass das noch ein Wissensträger ist, diese Person, der vielleicht noch uns Informationen über weitere Widerstandskreise geben kann, umso höher war die Überlebenswahrscheinlichkeit zunächst einmal, aber langfristig konnte es dann auch heißen, dass man diese Person umgebracht hat, ermordet hat. Und letztlich war man da, wenn man gefangen genommen wurde, einfach eine rechtlose Verhandlungsmasse, mehr oder minder auch, was da gerade politisch gewünscht war sozusagen, ob man die vielleicht auch nicht besser ins Deutsche Reich deportiert, um dort Zwangsarbeit zu leisten. Sie konnten sich da auf nichts berufen sozusagen, die französischen Widerstandskämpfer, die Gefangenen genommen.
Und wenn wir zum Schluss in die Gegenwart schauen, ja, gibt es etwas, was man aus der Geschichte der Widerstandsbekämpfung in Frankreich, ja, ich sag mal, für den heutigen Umgang mit Aufstandsbekämpfung generell lernen kann?
Man kann da praktisch lernen, letztlich, wie man es auf gar keinen Fall machen darf. Also jetzt mal abgesehen von rechtlichen Fragen und moralischen Fragen. Nicht umsonst sind die Geiselerschießungen dann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in den Genfer Konventionen verboten worden, weil es einfach zu einer unkontrollierbaren Gewaltspirale führt, das Ganze. Also letztlich zeigt sich da eigentlich mit dieser Partisanenbekämpfung in Frankreich sehr gut, dass die Deutschen kurzfristig da durchaus Erfolge hatten. Da war sozusagen nochmal kurz mal Friedhofsruhe in gewissen Gegenden, wenn sie da brutal vorgegangen sind. Aber langfristig sind sie damit überhaupt nicht dieser ganzen Gefahr Herr geworden. Es war praktisch wie eine Hydra, wenn man einen Kopf abgehauen hat, dann sind zwei oder drei Köpfe weitere nachgewachsen.
Ja, was meinen Sie mit kurzfristig? War da Friedhofsruhe? Also über welche Zeiträume sprechen wir da? Also
ja, sprechen wir um einige Wochen. Vielleicht mal auch, wenn man auch an andere Gegenden schaut, zum Beispiel Serbien, also im anderen besetzten Teilen deutsch besetzten Teilen Europas. In Serbien hat es sogar ziemlich lange diese Friedhofsruhe gehalten. Also aber für die Deutschen auch, man musste sich immer anschauen, 1944, Sommer 1944, Landung in der Normandie. Die Deutschen gehen davon aus, dass die Kämpfe kurz sein werden. Also wenn man da im Hinterland durch brutales Vorgehen kurz mal Friedhofsruhe hat, dann reicht es schon. Aber langfristig natürlich, ganz abgesehen von den moralischen und völkerrechtlichen Fragen, ist es eben auch politisch, hat es fatale Auswirkungen gehabt. Und das ist letztlich das, was man sozusagen heute mitnehmen kann, dass das auch ein Untergrundkampf, dass man ihn nie schnell gewinnen wird als reguläre Streitkraft, sondern immer ist ein langer, steiniger Weg sozusagen mit vielen Rückschlägen. Das ist natürlich nochmal was Besonderes im Zweiten Weltkrieg, wo das in den größeren Krieg einbezogen ist, diese ganzen Aufstände, aber trotzdem, dass das Ganze eine politische Frage ist und weniger eine militärische.
Folge 102 von Frankophil mit dem Historiker Peter Lieb über die deutsche Besatzung, Résistance und Gewalt in Frankreich 1943-44. Den Blick auf den Zweiten Weltkrieg werden wir schon bald fortsetzen mit einer Folge zu deutschen Kriegsgefangenen in Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.